Herzlich willkommen zu Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen. Und wir haben bei Rare Stories im vergangenen Jahr schon einmal über Morbus Fabry gesprochen und wir wollen das Thema ganz bewusst noch einmal aufgreifen. Denn Morbus Fabry ist eine seltene Erkrankung, bei der frühes Erkennen, finden wir, einen großen Unterschied für ganze Familien machen kann. Im Mittelpunkt dieser Folge steht deshalb ein Bereich, der vielleicht nicht ständig präsent oder bekannt ist, aber dennoch enorm wichtig, und zwar die Stammbaumanalyse. Denn wenn in einer Familie ein Fall bekannt wird, geht es schnell um viele Fragen, beispielsweise, wer könnte noch betroffen sein? Das gilt es heute zu untersuchen. Dafür habe ich mir die absolute Expertin eingeladen und darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Christina Lampe. Sie ist Oberärztin am Zentrum für seltene Erkrankungen Gießen und arbeitet dort in der Klinik für pädiatrische Neurologie, Muskelerkrankungen und Sozialpädiatrie. Von ihr möchte ich erfahren, warum die Stammbaumanalyse bei Morbus Fabry so wichtig ist und warum sie helfen kann, seltene Erkrankungen früher zu erkennen. Also, ich freue mich sehr auf das Gespräch und herzlich willkommen bei Rare Stories, Frau Dr. Lampe. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute über dieses Thema sprechen kann.
Es ist ja ein Thema, was man gar nicht so oft liest und vielleicht nicht so als allererstes auf dem Schirm hat, wenn man an eine bestimmte seltene Erkrankung spricht. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Was genau versteht man denn eigentlich unter einer Stammbaumanalyse oder wie würden Sie es uns erklären, Frau Dr. Lampe?
Ja, also bei allen erblichen Erkrankungen bedeutet es ja, dass nicht nur eine Person betroffen ist, eine Einzelperson, sondern möglicherweise noch weitere Familienmitglieder. Und das nennt man sozusagen Stammbaumanalyse. Das bedeutet, man zeichnet die Familienverhältnisse auf, also wer sind die Eltern, wer sind die Großeltern, Geschwister, Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel. Und daraus ergibt sich eben ein Bild der gesamten Familie. Wer gehört dazu? Die Frage bei seltenen Erkrankungen oder auch bei genetischen Erkrankungen, besser gesagt, ist die Frage, aus welcher Linie könnte diese Erkrankung weitergegeben worden sein? Gibt es noch Angehörige, die auch Beschwerden haben, vielleicht schon Diagnosen oder Verläufe, die so im Rückblick auffällig erscheinen? Und bei wem wäre es dann medizinisch auch sinnvoll, noch mal genauer hinzuschauen? Und das ist eben gerade bei Morbus Fabry wichtig, weil es eine erbliche Erkrankung ist. Das heißt, wenn eine Person diagnostiziert wurde, könnte es eben möglich sein, dass auch andere, weitere Familienmitglieder von der Erkrankung betroffen sind. Das gibt uns also Informationen über die weiteren Familienmitglieder, aber wenn man eine gute Anamnese, also eine gute Familiengeschichte aufzeichnet, auch zu der Person, die vor einem sitzt.
Also es kann passieren, dass viele Betroffene von Morbus Fabry, wir bleiben ja heute direkt bei diesem Beispiel, hören diesen Begriff nach der Diagnose zum allerersten Mal. Was genau passiert denn konkret bei so einer Analyse? Wo beginnt man? Ist das die frisch diagnostizierte Person? Wo fängt man an? Man muss wahrscheinlich ein bisschen, ich will nicht sagen Ahnenforschung, aber man muss schon reingehen in die Familiengeschichte, oder?
Genau. Wir schauen uns erstmal natürlich die Patientengeschichte an, des Patienten, der vor einem sitzt. Und anhand der Diagnose, die wir zum Beispiel bei Morbus Fabry Patienten gestellt haben, überlegen wir, wie in einem Puzzle, welche Angehörigen könnten eben noch betroffen sein und wie könnte man diese Patienten eben diagnostizieren. Die Chance dabei ist, dass man eben Patienten früh erkennt, dass eine lange Zeit, bis eine Diagnose gestellt wird, reduziert wird und man sozusagen den Patienten direkt und konkret helfen kann.
Es reicht also nicht aus, sich nur den einzelnen Patienten anzuschauen. Man schaut sich ganze Familien an, haben Sie gesagt. Man kann schauen, woher das kommt, wer eventuell noch betroffen sein kann. Wie weit kann man eigentlich diese Vererbung, diese Analyse zurückverfolgen?
Das hängt natürlich davon ab, wie weit der Patient selbst, der vor einem sitzt, die Familie kennt und auch die Familiengeschichte kennt. Das heißt, wir fragen den Patienten eben, ob bestimmte Symptome, die auf einen Morbus Fabry hinweisen könnten, wie Nierenprobleme in der Familie oder Schlaganfälle, Herzinfarkte in jungem Lebensalter oder auch Schmerzen ungeklärter Ursache. Das sind Dinge, die wir den Patienten fragen. Und das muss natürlich in einem sehr ruhigen Gesprächsrahmen stattfinden. Das muss ein ruhiges Gespräch sein. Da geht es auch nicht darum, zu schauen, gibt es irgendwelche Schuldzuweisungen oder wer hat wem was wie vererbt, sondern es geht wirklich darum, rauszufinden, wer könnte noch diese Erkrankung haben, wer hat vielleicht auch eine lange Geschichte von diffusen Symptomen hinter sich, wo man eben keine Diagnose bisher gestellt hatte und welchen Patienten könnte man möglicherweise eben auch testen, eine Diagnose geben, um eben letztendlich die Möglichkeit zu haben, eine Versorgung zu erhalten, also Therapie oder Verlaufskontrollen, wie auch immer.
Ja, Sie haben ein ganz wichtiges Thema gerade selbst angesprochen, das Thema Schuld. Schuld ist, denke ich, also wird bei Familien wahrscheinlich öfter mal Thema sein, gerade wenn es um vererbbare Erkrankungen geht und auch gerade seltene Erkrankungen. Ich denke, das ist ja oder selten wahrscheinlich ein angenehmes Gespräch. Das ist ein sehr komplexes Thema. Und wie Sie gerade auch schon gesagt haben, es geht ja gar nicht darum, ne, wer hat etwas mit Absicht vererbt. Aber ich denke, dass diese Dynamiken trotzdem entstehen können. Wir können ja mal beim Fall, ne, Morbus Fabry bleiben. Wann sollte man sich denn testen lassen? Und wer ist in der Familie besonders relevant? Kann man das so verallgemeinern, dass man sagt, man sollte schon Personen XY eigentlich immer in Betracht ziehen?
Also wenn man den Morbus Fabry explizit sieht, muss man natürlich etwas über die Vererbung wissen. Der Morbus Fabry wird sogenannt X-chromosomal vererbt. Das bedeutet, der genetische Fehler oder die Veränderung, die genetische, liegt auf dem X-Chromosom, also dem weiblichen Geschlechtschromosom. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, glaube ich, wer in der Familie, in diesem Stammbaum, den man sich aufzeichnet, möglicherweise betroffen sein könnte, muss man das, glaube ich, ein bisschen genauer wissen. Also Frauen haben zwei X-Chromosomen. Das ist sozusagen das, was für eine weibliche Person gilt. Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom. Ganz kurz am Rande, Chromosomen sind sozusagen der menschliche Bauplan ist dort gespeichert wie in einer Art Barcodes. Und hier liegen die Informationen des menschlichen Körpers. Also Frauen haben zwei X-Chromosomen und Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Bei Morbus Fabry liegt die genetische Veränderung, die zur Erkrankung führt, auf einem X-Chromosom. Das erklärt auch, warum Männer häufig etwas schwerer betroffen sind im Vergleich zu Frauen, obwohl man das so genau gar nicht sagen kann, weil Männer nur ein X-Chromosom haben und ein Y-Chromosom. Jetzt ist es so, wenn ein Mann, der eben X- und Y-Chromosom hat, sein krankes X-Chromosom weitergibt, gibt er dieses an alle seine Töchter weiter, weil Frauen zwei X-Chromosomen haben. Das heißt, seine Töchter werden alle betroffen sein, während seine Söhne, die von ihm das Y-Chromosom erben, um männlich zu sein, diese Erkrankung nicht bekommen. Das heißt, ist der Mann betroffen, sind alle Töchter betroffen und die Söhne sind gesund. Eine Frau hat zwei X-Chromosomen, das heißt, die Chance, das kranke X-Chromosom an Töchter und Söhne weiterzugeben, liegt bei 50%. Also entweder wird das eine oder das andere X-Chromosom weitergegeben. Also wenn man dieses weiß, kann man schon sehen, in welche Richtung man letztendlich in dem Stammbaum nachforschen muss und in welcher Linie diese Erkrankung möglicherweise auch vorkommt.
Ja, also Frauen mit zwei X-Chromosomen und Frauen seien nur mild betroffen, ist eine Art Mythos, das haben Sie gerade schon leicht angesprochen. Warum ist dieses Bild so falsch entstanden? Wo kommt das her? Was glauben Sie?
Das kommt daher, dass viele Erkrankungen, die auf dem X-Chromosom liegen, Frauen nur Überträgerinnen sind, wie zum Beispiel die Hämophilie, die kennen wir aus den Königshäusern, also die Blutererkrankung. Da sind Frauen nur Überträgerinnen, aber nicht betroffen und nur Männer sind betroffen, denen eben das gesunde Ausgleichs-X fehlt, da sie ein Y-Chromosom haben, als zweites Geschlechtschromosom. Aber man weiß seit 2000, dass Frauen eben sehr wohl vom Morbus Fabry betroffen sein können und auch sind. Und es hält sich trotzdem immer noch der Mythos, dass Frauen eben nicht betroffen sind. Das nächste ist vielleicht, dass bei Frauen, wie wenn man sich überlegt, wie diagnostiziert man einen Morbus Fabry, es wird ja nicht in erster Linie genetisch, sondern häufig über die Enzymaktivität diagnostiziert. Der Morbus Fabry ist ja eine Erkrankung, wo ein spezielles Eiweiß, ein Enzym fehlt, was zum Abbau von bestimmten Stoffen benutzt werden oder benutzt wird oder notwendig ist, besser gesagt. Und wenn dieses Enzym eben vermindert ist, dann kann man eine Diagnose stellen. Bei Frauen ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil sie noch ein gesundes X-Chromosom haben, was eben auch aktiv sein kann. Und von daher ist die Enzymaktivität nicht so stark reduziert oder vermindert wie bei Männern. Und von daher ist immer bei Frauen eine genetische Analyse oder eine genetische Diagnostik notwendig.
Da könnte ich mir auch vorstellen, dass viele sicherlich Angst haben vor dem Ergebnis und vor allem, wenn es um die eigenen Kinder geht oder die Kinderplanung geht. Wie begleiten Sie eigentlich Familien in solchen Situationen? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da auch wirklich mit Eltern immer gemeinsam sprechen? Fragezeichen.
Ja, natürlich ist erstmal der Patient, der Betroffene alleine da, außer er möchte den Partner oder die Partnerin mitbringen. Das ist dem Patienten selbst überlassen. Ganz wichtig ist, dass es wirklich ruhige Gespräche sind, dass es keine Schuldzuweisungen gibt, dass es gerade, wenn auf dem weiblichen Geschlechtschromosom ein Defekt liegt, häufig ein Problem für Frauen, die sagen, ich bin schuld an der Erkrankung, ich gebe das Erkrankte Gen weiter. Das heißt, dass man braucht eine wirklich sehr persönliche und sehr ruhige Gesprächsatmosphäre, was im Klinikalltag manchmal recht schwierig ist, aber die Zeit muss man sich nehmen. Und wenn es um Familienplanung geht, ist es natürlich wichtig, dass der Partner oder die Partnerin mit anwesend sind. Ganz wichtig ist, dass man erklärt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Erkrankung weitergegeben kann. Aber man muss natürlich auch die Familiensituation an sich in Betracht ziehen und mit einschätzen. Es gibt Familien, die sehr viel wissen wollen, die sehr viele Fragen haben sofort. Es gibt Familien, die erstmal betroffen sind und mehr Ruhe brauchen, um die Erkrankung zu verarbeiten. Nichtsdestotrotz, eine humangenetische Beratung muss stattfinden und ist extrem wichtig in dem Zusammenhang, damit die Familien informiert sind. Ganz wichtig ist, es gibt keine dummen Fragen. Für Patienten ist es extrem wichtig, wirklich ihre Fragen äußern zu können. Das passiert meistens nicht im ersten Gespräch, sondern meist ist ein zweites Gespräch notwendig, wo die Patienten etwas Zeit hatten, darüber nachzudenken und dann ihre Fragen stellen. Ja, ich denke, wichtig ist, dass die Familien die Chance haben, sich eben eine eigene Meinung und ein eigenes Bild zu machen, um dann zu entscheiden, wie sie ihre Familienplanung gestalten möchten. Und das darf eben, und das ist ganz wichtig, und das sage ich den Familien immer, das darf kein Druck dahinter sein und vor allem keine Schuldgefühle und keine Schuldzuweisung.
Absolut. Und das wäre meine nächste Frage gewesen. In wie vielen Gesprächen wird das stattfinden? Weil das kann man ja gar nicht in ein Gespräch packen. Zeit in einem Krankenhaus, in so einem stationären Atmosphären ist ja auch immer ein großes Thema. So circa Pi mal Daumen, wie lange dauert so ein Gespräch bei Ihnen?
Wir haben in dem Zentrum für seltene Erkrankungen den Luxus, dass wir uns Zeit nehmen können. Ich plane in der Regel eine Stunde ein für solch ein Gespräch und gebe den Familien immer die Möglichkeit, mir noch einmal eine E-Mail zu schreiben mit den Fragen, die auf dem Rückweg vom Gespräch oder dann zu Hause beim nochmal darüber nachdenken aufkommen, um dann nochmal entweder telefonisch zu sprechen. Das bietet sich an, gerade wenn Familien von weiter her in unser Zentrum kommen oder dass die Patienten auch nochmal zu einem zweiten Termin vorbeikommen.
Finde ich total schön, dass Sie das so machen. Und das ist denke ich, eine Besonderheit und super, super hilfreich. Und wir beide wissen auch, dass viele Betroffene eine lange Ärzte-Odyssee hinter sich haben. Ne? Gerade auch im Bereich seltener Erkrankungen ist es nicht unüblich, dass teilweise einige Jahre ins Land gehen, bis die richtige Diagnose im Raum steht. Würden Sie sagen, aus Ihrer Perspektive, dass so eine Stammbaumanalyse genau da unterstützen kann oder helfen kann, vielleicht so eine Diagnosezeit zu verkürzen, oder ist das zu pauschal gesagt?
Absolut, denn eine Diagnose zum Morbus Fabry kann bis zu 15 Jahre dauern. Und da die Symptome bei jedem Patienten etwas unterschiedlich sind, im Übrigen auch innerhalb einer Familie, bedeutet das, dass diese Symptome häufig als Symptom behandelt werden, aber das Puzzleteil, dass es sich dahinter um eine komplexe Erkrankung handelt, gar nicht im Gesamten gesehen wird. Das heißt, viele Patienten und Familienangehörige laufen wirklich lange Jahre mit Symptomen, die häufig als psychosomatisch abgestempelt werden, herum, ja, ohne dass eine Diagnose gefunden wird. Und ein Stammbaum hilft uns natürlich, Patienten, die vielleicht auch noch gar nicht schwere Organschäden haben, aber das Risiko dafür, durch den Morbus Fabry Organschäden zu bekommen, frühzeitig zu diagnostizieren. Vielleicht sollte ich an diesem Punkt aber anmerken, dass wir Ärzte, auch wenn wir einen Stammbaum zeichnen, nicht berechtigt sind, die möglichen oder potenziellen Betroffenen anzusprechen. Das müssen die Familienmitglieder machen. Das ist natürlich auch wieder schwierig für die betroffenen Patienten machen, dass sie selbst mit ihrer Erkrankung klarkommen müssen und dann Familienmitglieder, okay, die auch betroffen sein könnten, informieren müssen. Das ist gerade dann schwierig, wenn in der Familie ein schlechter Kontakt ist oder ja, möglicherweise sogar, ja, Streit herrscht. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und dieser Stammbaum aber, wenn man ihn gemacht hat, und häufig wissen die Patienten beim ersten Gespräch auch gar nicht so genau, ob es noch Cousins oder Cousinen zweiten Grades gibt. Das wird dann wirklich im zweiten Gespräch nochmal aufgearbeitet. Aber das hilft eben wirklich, Patienten früh zu diagnostizieren. Das heißt nicht, dass man jeden Patienten sofort behandeln muss, aber das bedeutet, dass der Patient eine Chance hat, regelmäßig zu Verlaufskontrollen zu kommen, dass man die lebenswichtigen Organe wie Herz und Niere regelmäßig überprüft und immer wieder neu die Chance hat, eine Entscheidung zu treffen, ist eine Therapie notwendig. Und es hört natürlich die Odyssee auf, von Arzt zu gehen mit Symptomen, die niemand einordnen kann.
Ja, und gerade wenn es um 15 Jahre geht, das ist natürlich eine extreme Hausnummer. Ne? Also ich höre raus, dass eine Stammbaumanalyse ja die Diagnosezeit verkürzen kann und eine frühere Diagnose natürlich auch konkret den Verlauf einer Erkrankung beeinflussen kann. Also weil man halt, ne, früh genug darüber sprechen kann und früh genug mit den Betroffenen ins Gespräch gehen kann. Studien zeigen ja auch, dass so eine Stammbaumanalyse auch viele unerkannte Fälle entdecken kann oder entdeckt hat in der Vergangenheit. Was bedeutet das eigentlich so für die Versorgung? Weil ich höre raus, dass Sie ja auch mit Ihrer Stammbaumanalyse sich sehr extrem und sehr detailliert mit der Erkrankung auseinandersetzen. Das heißt, Sie tragen ja auch dazu bei, dass man immer mehr über Morbus Fabry entdeckt, mehr über Morbus Fabry kennenlernen kann, oder? Also das heißt, Sie sind ja auch extrem wichtig für die Betroffenen natürlich, aber auch für die forschenden Medizin. Sehe ich das richtig?
Absolut. Es gibt uns natürlich gute Hinweise auch über die Variabilität, also die Vielfalt der Symptome innerhalb einer Familie. Es hilft uns für den betroffenen Patienten, der vor uns sitzt, genauer herauszufinden, wie könnte der Verlauf seiner Erkrankung sein, wenn man weiß, wie war das bei den Großeltern oder der Tante oder den Urgroßeltern. Wir können Symptome somit viel besser einordnen und auch vielleicht manchmal die Verlaufskontrollen sinnvoller planen. Wir lernen natürlich auch als Ärzte viel über die Erkrankung, wenn wir eben und über die verschiedenen genetischen Veränderungen, wenn wir wissen, wie sind die Verläufe denn bei verschiedensten Familienmitgliedern. Mhm. Ich glaube aber, das Wesentliche an der Stammbaumanalyse ist, dass wir zum einen Patienten somit helfen können, dass die Beschwerden ernst genommen werden. Also gerade bei den Patienten, die eben noch keine schweren Symptome haben, sondern unspezifische Symptome wie Schmerzen, wie nicht schwitzen können, wie Hitze, Kälteunverträglichkeit, wie Konzentrationsstörung. Ja, die Niere oder das Herz, die tun erstmal gar nicht weh, bevor sie sozusagen schwere Organschäden haben. Aber das ist das, was die Lebensqualität des Patienten ausmacht. Und ich glaube, zu wissen, es gibt einen Grund dahinter, warum man diese Beschwerden hat. Und man wird ernst genommen. Man beginnt auch nicht wieder von null und muss bei jedem Arzt das neu erklären. Ich glaube, das macht einen entscheidenden Unterschied. Das führt zu einer großen inneren Entlastung des Patienten.
Das denke ich auch. Und das ist ja auch eine Art Arzt-Odyssee. Also auch nach der Diagnose bei den diffusen Symptomen sich natürlich auch behandeln zu lassen. Das heißt, mit welchen Fachdisziplinen haben Sie so in Ihrem Alltag zu tun? Ich würde mir vorstellen, irgendwie alle oder sind Sie so gar nicht im Austausch mit anderen?
Absolut. Wir brauchen ein großes Team, um unsere Patienten zu behandeln. Ich bin letztendlich so etwas wie eine Koordinationsstelle des sogenannten multidisziplinären Teams. Das heißt, da sind Kardiologen, also Herzspezialisten beteiligt, die Herzsymptomatik sich genauer anschauen. Da sind die Radiologen, die Kernspintomographien machen vom Herzen oder vom Kopf. Da sind die Nephrologen, die Niere im Auge behalten. Da sind die Neurologen, da sind die Schmerztherapeuten. Auch Psychologen sind sehr wichtig. Ne? Es ist ja eine Erkrankung, Erbkrankheit ist ja schon etwas, was auch psychisch belastend ist. Da sind Physiotherapeuten beteiligt, ja, das sind die versorgenden Schwestern, wenn es um Therapien geht. Also es ist wirklich, das sind jetzt nur ein paar sozusagen der wesentlichen Fachdisziplinen aufgezählt, aber man braucht ein großes Team und das muss koordiniert werden und das findet eben in Zentren wie unserem oder anderen Fabrizentren statt und ist extrem wichtig.
Also doch alle, die große Überschrift alle. Aber Sie haben es gerade so ganz toll auch geschildert, ne? Sie sind so eine Art Schnittstelle, ein wichtiger Posten. Und das ist natürlich auch bei jedem Patient oder bei jeder Patientin wahrscheinlich auch unterschiedlich. Sie haben vorhin ganz ausdrücklich schon auch dargelegt, dass so dieses Bild Frauensein eigentlich nur milder betroffen aufgrund der 2X-Chromosomen. Ja, ist eine Art Mythos. Gibt es noch andere Mythen oder Missverständnisse, die Ihnen in der Praxis immer mal wieder begegnen? Und wo Sie so denken, Mensch, wo kommt das denn her? Sei es nun von Fragen von Betroffenen oder auch von anderen Ärzten. Da haben Sie wahrscheinlich auch eine kleine Blacklist an Themen, wo Sie sagen, das muss ich immer wieder beantworten. Und man weiß gar nicht, woher das kommt.
Naja, dass viele, viele angeborene Erkrankungen oder Erbkrankheiten treten ja schon im Kindesalter ganz früh auf. Und wenn ein Kind eben schon auffällig aussieht oder viele Symptome als Baby hat, dann ist sozusagen es ist naheliegend, dass eine Erkrankung dahinter steckt. Patienten mit Morbus Fabry sehen erstmal überhaupt nicht anders oder auffällig aus. Ja, das heißt, es ist die Symptome wie Schmerz zum Beispiel sieht man nicht. Ja, man sieht auch nicht, dass jemand nicht gut schwitzen kann und dass eben die Schmerzen zum Beispiel gerade bei Jugendlichen bei Belastung auftreten, sieht man auch nicht. Das wird häufig werden dann, wenn Jugendliche sagen, mir brennen die Hände und die Füße, wenn ich Sport mache, wird dann als Pubertätsunlust zum Beispiel abgestempelt und nicht ernst genommen. Die Symptome bei den Fabry-Patienten wie gastrointestinale Symptome, also Bauchschmerzen, Durchfälle, Verstopfung im Wechsel, Übelkeit, Nahrungsunverträglichkeiten, auch das ist nicht sichtbar und man kann auch sozusagen keinen Test anwenden, um zu sagen, genau so ist es und so schwer ist die Erkrankung. Ja, bei der Niere kann man die Funktion der Niere testen. Das kann man bei Bauchschmerzen oder bei Hauptschmerzen eben nicht. Und das wird häufig eben verkannt. Auch die Konzentrationsstörung sieht man nicht gut, den sogenannten Hirnnebel oder Brain Fog. Das sind alles Dinge, die man dem Patienten nicht ansieht. Der Patient sieht gesund aus, aber steckt dahinter doch stecken viele Symptome. Ich glaube, das sind so Dinge, die man immer wieder erklären muss, wo wir auch als Ärzte manchmal in den Austausch mit Schulen gehen und sagen, die Patientin oder der Patient kann beim Sport nicht mitmachen. Er bekommt diese Schmerzen und das ist nicht eine Ausrede, sondern es ist tatsächlich ein Symptom oder auch die Bauchschmerzen.
Ja, total, total wichtig. Ich würde da gerne direkt reingehen. Also wir sprechen auch hier von einer unsichtbaren Erkrankung. Wenn jetzt einer direkt zuhört und denkt, das könnte jetzt meine Familie betreffen, das kommt mir sehr stark bekannt vor, was wäre denn jetzt so der erste konkrete Schritt, den Sie empfehlen würden?
Also ich denke, zumindest sollte man es versuchen, mit dem Hausarzt anzusprechen. Mittlerweile muss man sagen, dadurch, dass es ja auch Behandlungsmöglichkeiten, also Therapien für den Morbus Fabry gibt, wissen viele Hausärzte schon, zumindest haben sie schon von Fabry gehört und kennen die Erkrankung. Wenn der Hausarzt überhaupt nicht bereit ist oder in diese Richtung denken mag, kann man sich natürlich auch an die Fabry-Zentren in Deutschland wenden. Da gibt es im Internet auch gute Landkarten, wo die Zentren markiert sind. Und man kann sich mit seinen Befunden an solch ein Zentrum wenden, um getestet zu werden auf diese Erkrankung.
Klar, weil es kann ja nicht in jedem Ort ein Zentrum geben und schon gar nicht ein Morbus Fabry Zentrum. Sie können auch nicht die ganze Welt aufklären, auch wenn wahrscheinlich der Bedarf da ist. Was glauben Sie, müsste die Gesellschaft trotzdem über Morbus Fabry wissen? Also oder ist aus Ihrer Sicht allgemein noch mehr Awareness notwendig für Morbus Fabry?
Also wenn man betrachtet, wie häufig ist die Erkrankung und wie häufig ist sie, wenn man sie zum Beispiel im Neugeborenen-Screening testet, sieht man, dass es doch eine große Diskrepanz ist zwischen den bekannten Fabry-Fällen und denen, die man bei Babys, die noch keine Symptome haben, diagnostizieren würde. Also ich glaube, da ist eine große Lücke. Und gerade bei Frauen, das hatten wir ja vorher schon mal angesprochen, das Thema, wird die Erkrankung häufig, weil Frauen eben nicht so stark betroffen sind wie Männer, aber doch deutlich Symptome haben im Vergleich zu gleichaltrigen, gesunden Frauen, sollte man doch schon weiter Awareness machen und versuchen, darüber aufzuklären, weil es eben wirklich Lebensqualität bedeutet. Und jede Erkrankung, gerade eine Erberkrankung, ist natürlich ein Schock. Ja, dann, wenn man dann noch Familienmitglieder oder Kinder darüber aufklären muss oder Kinder testen muss, ob sie auch betroffen sind, das ist natürlich keine leichte Situation, aber es nimmt auch die Unsicherheit und es gibt eine Möglichkeit, man hat was in der Hand und man kann handeln. Ja, also man steckt nicht mehr fest. Also ich bin weiterhin der Meinung, es muss mehr Aufklärung, obwohl die schon gut ist mittlerweile, es muss mehr Aufklärung geben und die Patienten sollten so früh wie möglich diagnostiziert werden. Das liegt auch daran, dass der Morbus Fabry eine chronisch fortschreitende Erkrankung ist. Das bedeutet, wir wollen die Patienten ja behandeln, bevor die Organe unwiderruflich geschädigt sind. Das heißt, wir wollen Patienten nicht alle behandeln, die wir diagnostizieren. Viele Patienten werden auch einfach im Verlauf kontrolliert. Wir schauen uns die Niere an, wir schauen uns das Herz an, wir schauen uns die Symptome an und entscheiden dann, ob oder wann der richtige Zeitpunkt ist, eine Therapie zu starten. Aber das gibt eben die Möglichkeit, eine Therapie zu starten, bevor die Organe irreversibel geschädigt sind. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil.
Ja, wichtige Stichpunkte, also chronisch fortlaufend. Also höre ich da gerade raus, dass man eigentlich, Personen oder Betroffene nur ernst nimmt oder als Morbus Fabry erkrankte Personen betitelt, wenn die Symptome wirklich stark sind, weil wenn es gibt ja milde Verläufe, es gibt ja auch Personen, wie Sie sagen, die einfach nur zur Verlaufskontrolle kommen, ist das auch vielleicht Teil des Problems, dass wir erst dann von dieser Erkrankung sprechen, wenn die Symptome sich verschlimmern?
Ich glaube, dass in der Diagnostik macht das einen Unterschied. Natürlich Patienten, die schwere Symptome, Herzinfarkt mit 45 Jahren oder einen Schlaganfall, das sind natürlich harte Fakten, die eher zu einer Diagnostik führen. Wenn die Symptome sich eher auf die Lebensqualität, also wie Schmerzen, Gastrointestinale, also Bauchbeschwerden oder Unverträglichkeiten, Konzentrationsstörungen beziehen, ist es natürlich viel schwerer, eine Diagnose zu finden. Ich glaube, es geht da auch weniger darum, zu sagen, der ist schwer oder der ist leicht betroffen, sondern ich glaube, es geht darum, jemand ist betroffen und man muss individuell für diesen Patienten einen Weg finden, kontrolliert man einfach und wartet bis zum richtigen Zeitpunkt, bis eine Therapie gestartet wird. Wie groß müssen die Abstände sein zwischen den Kontrollen? Ich glaube, das muss man wirklich sehr individuell entscheiden und den richtigen Weg für den entsprechenden Patienten finden.
Ja, absolut. Und umso wichtiger ist halt diese Stammbaumanalyse und dass wir auch heute darüber sprechen. Ne? Also sie kann also helfen, Morbus Fabry früher zu erkennen. Ne? Also hier geht es um Orientierung und sie liefert ganze Familien also auch wichtige Antworten. Und sie kann auch im besten Falle dazu beitragen, dass Betroffene nicht erst nach einer langen Odyssee zur richtigen Diagnose kommen, sondern ja, deswegen ist das Thema so relevant und auch auf eine familiäre, menschliche Art und Weise. Und vielleicht zum Schluss nochmal ganz persönlich, Frau Dr. Lampe. Das Thema ist ja ein Nischenthema. Wir reden hier von einer seltenen Erkrankung, Morbus Fabry. Was motiviert Sie eigentlich, sich so intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ich bin ja durch viele Umwege zu den seltenen Erkrankungen gekommen. Aha. Und was mich daran wirklich fasziniert und warum ich von der Chirurgie vor 20 Jahren zu den seltenen Erkrankungen gekommen bin, ist, dass man mit einer guten Diagnostik, zu der eben auch die Stammbaumanalyse gehört, und einer guten Begleitung wirklich viel verändern kann. Gerade bei den seltenen Erkrankungen sieht man wirklich deutlich, was diese Klarheit bewirken kann, medizinisch, aber eben auch menschlich, dass Menschen nach einer langen Unsicherheit endlich verstehen, was hinter den Beschwerden steckt. Und das ist natürlich für die Patienten noch ein ganz, ganz wichtiger Moment. Bei Morbus Fabry kommt noch dazu, dass es eben, da kommen wir wieder zum Stammbaum, dass es eben nicht nur eine Person betrifft, sondern viele weitere. Das heißt, man kann mit einem Streich ganz vielen Patienten, die möglicherweise schon Symptome haben und von Arzt zu Arzt rennen und die sogenannte Arzt-Odyssee haben, oder auch Patienten, die eben noch gar keine Symptome haben, aber die in eine Gefahr haben, ein lebensverkürzendes Ereignis wie ein Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen, zu helfen. Und in dem Moment, wo man die Patienten betreut, und man betreut eben nicht nur den einzelnen Patienten, sondern betreut immer die Familie mit. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, kann man eben durch Zuhören und individuell mit dem Patienten planen, wirklich einen Unterschied für den Patienten und den Krankheitsverlauf machen. Und man sieht den Menschen einfach mehr als Ganzes und nicht nur die einzelnen Befunde. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten motiviert, dass man ganzheitlich am Menschen, mit dem Menschen zusammen und auch den Familienmitgliedern zusammenarbeitet.
Perfekte Schlussworte, muss ich sagen, weil Sie haben das so schön zusammengefasst, also die ganzheitliche Betrachtungsweise, ne? So möchten wir natürlich ja immer als Menschen wahrgenommen werden. Von daher bin ich absolut beeindruckt. Also erst nochmal vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für Ihre Arbeit. Es war ein ganz tolles Gespräch, Frau Dr. Lampe.
Ja, ich danke. dass ich hier heute dabei sein durfte. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und wenn euch diese Folge weitergeholfen hat, dann teilt sie gerne mit Menschen, für die sie wichtig sein könnte. In der Familie oder auch im Freundeskreis, ihr habt es gerade schon gehört, es könnte jeder relevant sein oder auch im medizinischen Umfeld. Und wenn ihr mehr über Rare Stories erfahren möchtet, dann schaut gerne in die Shownotes. Auch dort haben wir einige Informationen von Frau Dr. Lampe hinterlegt. Ich bin Matthias, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen. We'll be right back.